Michael, wenn wir hier zusammensitzen und miteinander sprechen, dann ist ja irgendwie klar, dass es um Johann Sebastian Bach geht. Und diesmal besprechen wir aber nicht eine bestimmte Bach-Kantate, was wir sonst tun in unserem Podcast, sondern ich möchte dich zu deinem neuesten Buch befragen. Im Buchschreiben, das muss ich gleich dazu sagen, bist du geübt. Da ist schon einiges erschienen. Ich will mal kurz drei deiner Bücher erwähnen. Deine Dissertation über die Barockoper in Leipzig, ein Buch über die Musikstadt Leipzig in Bildern und dann dieses dicke Buch über die Thomasschule und ihre Kantoren. Jetzt hast du beim Lehmstedt Verlag eine Bildbiografie zu Johann Sebastian Bach veröffentlicht. Meine erste Frage, warum hast du ausgerechnet diese Form der Bildbiografie im Falle von Johann Sebastian Bach gewählt?
Naja, lieber Bernhard, also es war ein Mix aus einerseits dem Vorschlag des Verlegers, Mark Lehmstedt, mit dem ich ja schon die ersten 500 Jahre Musikgeschichte der Stadt Leipzig in Bildern und Texten erzählt habe. Und er meinte, Mensch, wollen Sie das nicht mal in Sachen Bach-Biografie probieren? Und nun ist natürlich die klassische Bach-Biografie ein fetter Schinken von, sagen wir mal, 400 Seiten aufwärts. Und ganz ehrlich, da fühle ich mich noch zu jung, viel zu unreif, um so einen Wälzer zu schreiben. Und das haben ja auch schon so viele getan. Und deswegen war eigentlich für mich der andere Grund, mal zu versuchen, im besten Sinne des Wortes, dieses Leben Bachs anschaulich zu machen. Anschaulich dahingehend, dass man eben versucht, die Relikte, die es gibt, abzubilden und zugleich aber auch anschaulich in dem Sinne zu sein, dass ich dazu Texte schreibe, die das Leben und das Werk und meine eigene Begeisterung letztlich auch für das Werk und für das Faszinosum Bach sehr lebendig werden lassen, und zwar für ein breites Publikum. Eins, das eh schon von Bach begeistert ist, aber zugleich eins, was ich gern noch begeistern lassen möchte.
Vielleicht sage ich am Anfang mal so ein bisschen, wie das Buch aussieht. Ja, es ist ein größeres Format, als man das bei Büchern normalerweise gewohnt ist. Und es gibt 141 Doppelseiten und da ist immer rechts eine Abbildung zu sehen. Und links gibt es einen kurzen Text dazu, in deutscher Sprache und in englischer Übersetzung. Fangen wir mal mit den Texten an. Michael, Hand aufs Herz, für Wissenschaftler ist es doch nicht ganz so leicht, kurz zu schreiben. War das eine Herausforderung?
Naja, ganz so kurz sind sie ja gar nicht. Also ich hatte die Vorgabe, ich muss also pro Seite 1700 Zeichen liefern. Ja, das Ganze ist ja zugleich auch aufgebaut wie eine Art Chronik. Also es geht wirklich durch das Leben von 1685 bis 1750. Und ja, ich bekenne, die meiste Zeit habe ich, als ich das Buch geschrieben habe, nicht mit dem eigentlichen Schreiben verbracht, sondern mit dem Kürzen. Ich bin da jetzt nicht ganz ungeübt. Ich meine, Wissenschaftler schreiben immer gern lang und ausführlich. Meine Dissertation hatte 1200 Seiten. Aber da ich ja doch auch schon seit ein paar Jahren auch im Radio unterwegs bin, wir beide haben ja das herrliche Vergnügen, den Bach-Kantaten-Podcast zu machen, wo wir auch immer eigentlich sehr pointiert auf den Punkt wirklich gebracht formulieren wollen und auch müssen. Ja. Zugleich gibt es ja meine Hörbiografie bei Deutschlandfunk Kultur, Universum Johann Sebastian Bach. Auch da arbeite ich eigentlich mit diesem Vorsatz. Und tatsächlich, da gibt es durchaus Wechselbeziehungen. Man könnte fast sagen, es ist sozusagen das Buch zur Sendung, also das gedruckte, anschauliche Bilderbuch zur Sendereihe Universum Johann Sebastian Bach, was nichts anderes ist als eine fürs Radio projektierte Bach-Biografie.
Es sind insgesamt 6 Kapitel, in die du dieses Buch eingeteilt hast. Und du hast schon gesagt, es ist chronologisch geordnet. Das geht los im Grunde mit den Vorfahren, dann mit der Geburt. Dann kommen die einzelnen Städte, in denen Bach gelebt hat. Soweit ist das ja klar. Aber wie ist das mit der Feingliederung dieser Chronologie? Denn es läuft ja auch etliches bei Bach dann parallel ab. Beziehungsweise für etliche Jahre, wenn wir ehrlich sind, haben wir gar nichts.
Ja, das stimmt. Und das fand ich immer auch so reizvoll an dieser Art von Bach-Biografie, die weißen Flecken werden einfach auch mal deutlich. Natürlich haben wir einen Text zum Jahr 1685, als Bach geboren ist. Aber der nächste, der spielt dann eigentlich schon irgendwie so in den frühen 90er Jahren. Da ist das Schulgebäude in Eisenach abgebildet, wo Bach eben Unterricht hatte. Und das ist nicht so, dass ich jetzt schlichtweg aus Platznot oder so die ersten 6, 7 Jahre übersprungen habe, sondern schlichtweg, weil wir nichts Greifbares haben. Also die Quellen kommen da wirklich erst so ein bisschen zum Sprudeln, als Bach innerhalb innerhalb seines 10. Lebensjahres innerhalb von wenigen Monaten erst halbweise, dann vollweise wird, beide Eltern sterben. Ich habe dann dazu abgebildet eine sehr, sehr rührende und niederschmetternde Eingabe, die die hinterlassene Witwe von Ambrosius Bach, also Johann Sebastian Bachs Stiefmutter, schreibt und da letztlich den Stadtrat bittet, die Familie nicht im Elend zu lassen. Und vorher haben wir schlichtweg einen weißen Fleck. Zum anderen jetzt zur Disposition, klar, das geht erstmal relativ gut, tatsächlich so für die erste Hälfte des Lebens.
Da gibt es mehr Abwechslung, nicht?
Es gibt viel Abwechslung, es gibt natürlich diverse Wirkungsorte, Eisenach, dann sind wir in Ortruf, Lüneburg, Arnstadt, erste Organistenstelle, zweite Mühlhausen, dritte Weimar, da kommt dann der Konzertmeisterposten dazu und auch in Köthen 1717 bis 1723 ist das alles noch sehr geradlinig. Schwierig wird es dann tatsächlich in den 27 Jahren Leipzig. Erstmal geht es da klar in den ersten Jahren um den Kirchenmusikdirektor, weil Bach sich ja wirklich da buchstäblich die Seele aus dem Leib komponiert hat. Aber dann wird es interessant, so ab 1730 ist er ja plötzlich auch Musikdirektor auf vielen Feldern. Er hat ein Collegium Musicum. Neben seiner Rolle als Leiter der Kirchenmusik tritt er im Kaffeehaus also auf. Er hat viele Privatschüler. Er fängt an zu publizieren Klaviermusik. Und tatsächlich habe ich da nochmal so eine Untergliederung gemacht. Also die Leipziger Zeit gibt es die ersten 7 Jahre, überschrieben mit Meisterwerke im Wochentakt. Und dann die letzten 20 Jahre, das ist aus meiner Sicht tatsächlich die zweite Phase. Da steht im Hintergrund, dass er sich um 1730 mit seiner Leipziger Obrigkeit total überworfen hat und nun einfach auf anderen Feldern Herausforderungen sucht. Und so wollte ich das einfach nochmal deutlich machen, dass es da tatsächlich so einen Bruch gegeben hat.
In diesem Buch findet man, das kann ich bestätigen, nicht nur gute alte Fakten, die man aus anderen Biografien vielleicht schon kennt, sondern im ganzen Band gibt es auch neue wissenschaftliche Erkenntnisse, aber eben ohne Fußnoten, wie man es vielleicht sonst lesen würde und auch in der gebotenen Kürze. Naja, und die Bachforschung, die ist ja auch immer eine Forschungskontroverse. Also es gibt Thesen, die der eine hat und der andere vielleicht nicht teilt. Es gibt Thesen zur Aufführungspraxis, zu mancher Werkentstehung, wo eben die Quellenlage zu dünn ist. Du hast das ja schon angedeutet. Ich würde mal so generell fragen, inwieweit hast du hier eigene wissenschaftliche Erkenntnisse, auch ganz neue Sachen eingefügt?
Also natürlich spiegelt das Buch auch Ergebnisse meiner eigenen Forschung in den letzten 20 Jahren wieder. Und all diese Dinge, zum Beispiel die Arie, die ich da 2005 entdeckt habe, Alles mit Gott, oder eben die Weimarer Orgeltabulatur mit den frühesten Notenhandschriften von Bachs Hand als Teenager, das handle ich da alles ab. Zugleich versuche ich aber auch neue, jetzt nicht in dem Sinne Entdeckungen, dass ich ganz tolle Dokumente jetzt gefunden habe, die ich hier das erste Mal zeige und bespreche, vorzustellen, aber doch echt am Puls der Bachforschung zu zeigen, deutlich zu machen, wie viel in Bewegung ist, wie viel wir tatsächlich auch noch nicht wissen. Es ist ja auch so, ich thematisiere das im Vorwort, Bach ist ja auch eine Knacknuss für den Biografen. Wir haben auf der einen Seite über 1000 Werke, die heute die ganze Welt begeistern. Zum anderen haben wir eben wirklich eine verschwindend geringe Anzahl von Dokumenten, Äußerungen von ihm, über sein Werk, über seinen Charakter, über seine Lebensumstände. Und das ist eine Herausforderung insofern, als man eben aus diesen kleinen Mosaiksteinchen, die es gibt, dieses Bachbild sich zusammensetzen muss. Und das hat aber eben auch zur Folge, jeder kann sich im Grunde da so sein Bachbild, da gibt es Freiräume, selber zusammenbasteln. Und ich versuche das natürlich so objektiv wie möglich zu tun, bin aber trotzdem in vielen Dingen sicherlich subjektiv.
Dazu gleich eine Nachfrage. Du hast gesprochen von den kleinen Mosaiksteinchen, die wir haben. Und das sind ja oft Anekdoten, wenn wir ehrlich sind, die gar nicht mal sicher verbirgt sind. Also dieser Wettstreit mit Marchand zum Beispiel in Dresden, wo man gar nicht weiß, wie war es denn eigentlich oder war es überhaupt. Oder diese Beschwerde über eine zu laut klappernde Mühle in Köthen. Oder auch die Entstehungsumstände der Kunst der Fuge mit diesem komischen Torso. Wir wissen es einfach nicht. Und trotzdem haben diese Anekdoten ja unser Bachbild durchaus geprägt.
Absolut.
Nicht?
Ja.
Wie geht man damit um? Vielleicht nochmal ganz speziell auf die Anekdoten gefragt.
Ja, man schildert sie natürlich und man muss vielleicht nochmal unterscheiden zwischen Anekdoten, die schon die Zeitgenossen selber streuen, sein eigenes Familienumfeld, an denen, würde ich sagen, in der Regel immer ein wahrer Kern sein wird, und zum anderen Anekdoten, die irgendwann dann im Zuge der Bach-Renaissance richtig wuchern, sprießen. Die älteste Bach-Anekdote vielleicht, oder eine der ältesten und sicherlich eine der berühmtesten, ist ja die sogenannte Mondschein-Anekdote. Schon 1754, Bach ist 4 Jahre tot, veröffentlicht Karl Philipp Emanuel Bach, der zweitälteste Bachsohn, gemeinsam mit einem Bach-Schüler, Agricola, einen Nekrolog auf Johann Sebastian Bach, einen Nachruf. Und das ist eigentlich die wichtigste biografische Quelle, die wir haben. Und hier wird die Kindheit eigentlich erzählt auf der Basis einer großen Anekdote. Es wird berichtet, Bach ist jetzt 10 Jahre alt, da er jetzt vollweise geworden ist, geht er nach Ohrdruf in den Haushalt seines ältesten Bruders, der dort schon eine Organistenstelle hat. Ja, und dann heißt es eben im Nekrolog, aber ein bestimmtes Buch von Noten, das der Bruder in seiner Sammlung hatte, mit den schwersten Stücken, das wollte er dem kleinen Bruder und Schüler irgendwie nicht zugänglich machen. Und ja. Johann Sebastian Bach sei deswegen immer nachts heimlich aufgestanden, habe dieses Buch bei Mondenschein fast komplett kopiert. Dann hat ihn aber sein Bruder erwischt, er habe ihm das Buch weggenommen und Johann Sebastian Bach habe es erst wiederbekommen, als sein Bruder gestorben ist, das war 1721. Leider haben wir dieses Buch nicht. Ich hätte das abgebildet. Ich bin mir aber sicher, dass etwas stimmt an der Geschichte. Und jetzt war für mich natürlich die Frage, wie schildere ich das? Natürlich wird der Text dieser Mondschein-Anekdote wiedergegeben. Aber jetzt brauchte ich ja noch ein anschauliches Bild. Und wie gesagt, das Buch gibt's nicht. Es gibt auch keine schönen historischen Abbildungen von Ohrdruf, jedenfalls nicht aus der Bachzeit.
Und da hast du selbst zur Tat geschrieben.
Genau. Also das war tatsächlich ein Riesenspaß und für mich. Kurz vor dem ersten Lockdown im Februar 2020 hatte ich mal eine Gremiensitzung Neue Bachgesellschaft im Eisenacher Bachhaus im Februar und ich stellte fest, dass diese Nacht direkt ein Vollmond war und Bach soll ja dieses Mondscheinbuch bei Vollmond abgeschrieben haben.
Weil es dann heller ist, ist ja klar.
Und nun weißt du, Ohrdruf ist eine halbe Stunde mit dem Auto von Eisenach. Ich habe mich dann also nachts um 2 nach Ohrdruf aufgemacht, habe mich dort auf die Wiese gestellt, so zwischen Schloss und Altstadt. Habe mein Stativ aufgestellt und musste ganz schön warten. Es war nämlich dann doch relativ bewölkt. Also der Vollmond lugte nur hin und wieder hervor. Ich fühlte mich ein bisschen wie Bach. Ja? Also ich war echt auf diese Beleuchtung des Mondes angewiesen und habe dann, glaube ich, doch ein ganz schönes Foto hinbekommen. Man kann das jetzt im Buch sehen. Was man nicht zum Glück im Buch sehen kann, ist, als ich zurück war im Auto, stellte ich dann fest, dass diese schöne Wiese da offenbar auch die Hundewiese von Ohrdruf ist. Und also ich habe das noch lange gerochen, meinen Ausflug da nach Ohrdruf, der mir letztlich
aber
diese schöne Abbildung beschert
hat. Das soll ja bekanntlich Glück bringen. Nicht? Und da sind wir schon mittendrin in den Abbildungen dieses Buches. Also ein eigenes Foto ist zum Beispiel auch dabei, auch noch andere, die du selbst gemacht hast. Also das zeigt, du hast nicht nur historische Abbildungen gewählt und auch nicht nur Autographe. Im Gegenteil, es ist eine große Abwechslung. Wie hast du diese Abbildung ausgewählt? Oder anders gefragt, was war zuerst da? Die Abbildung oder die Idee, welcher Anlass da geschildert werden soll?
Also als erstes war tatsächlich eine Liste von Überschriften da. Ich habe mich dann irgendwann hingesetzt, wusste, es müssen so um die 150 Abbildungen werden und dann habe ich mir einfach so Themen aufgeschrieben und habe es dann irgendwie versucht, vernünftig zusammenzukürzen. Jetzt sind es ja tatsächlich 141 Bilder, was ich ganz witzig finde. Die 141 ist ja insofern eine gleich mal gespiegelte Bach-Zahl. Die 14 gilt ja als die Zahl von Johann Sebastian Bach. Nachname Bach, B-A-C-H im Zahlenalphabet 2 plus 1 plus 3 plus 8 ist 14 und die 41 wiederum, das ist auch im Zahlenalphabet das J.S. Bach. Das war jetzt ein bisschen konstruiert, mein Spaß.
Also die Zahlensymbolik steckt auch in deinem
Natürlich,
Buch. Natürlich,
ja. Sehr gut. Dann habe ich tatsächlich versucht, bei den Abbildungen einerseits schon auch auf der Basis ästhetischer Argumente zu entscheiden, auf der anderen Seite auf der Basis von inhaltlichen und das Ganze auch in einer gewissen Abwechslung zu bringen. Will heißen, natürlich sieht man viel vergilbtes Papier. Das sind praktisch die Autographen, die häufig abgebildet werden. Aber zum anderen habe ich auch versucht, interessante Relikte aus der Zeit abzubilden. Da gibt es zum Beispiel diese Gambe, die zu sehen ist aus dem Besitz des Herzog Ernst August in Weimar. Ob Bach selber auf der gespielt hat, weiß ich nicht. Aber das ist ein Instrument, das ist dabei gewesen. Anderes Beispiel, was ich mit großem Vergnügen ins Buch hineingebracht habe. Es gibt die berühmte Geschichte. Im Jahr 1716 wird der Weimarer Hoforganist Bach nach Halle eingeladen, um an der Marienkirche, gemeinsam übrigens mit dem Leipziger Thomaskantor Johann Kuhnau, die neue Orgel zu prüfen. Das war wahrscheinlich die erste Begegnung mit dem Thomaskantor Kuhnau. Dabei war außerdem noch der Quedlinburger Stadtkantor Rolle. Und die drei haben also eifrig das Instrument geprüft. Und in kaum einer Bach-Biografie fehlt dann immer dieser Hinweis auf den großen Orgelschmaus, den die drei dann zu sich nehmen konnten nach getaner Arbeit.
Das war üppig.
üppig, also ein riesiges Menü, ich zähle das auch auf. Das habe ich nicht abgebildet, aber was ich abgebildet habe dazu, der Bach hat dann am Morgen nach dem Orgelschmaus den Empfang seines Honorars und seiner Reisekosten quittieren müssen. Und Bernhard, wenn du diese Quittung siehst, dann siehst du, der war an dem Morgen nicht gut drauf. Der hatte einen Tattrich und so richtig verhauen hat er sich bei seiner eigenen Unterschrift. Der hat dann nämlich offenbar für den Nachnamen Bach nochmal neu ins Tintenfass die Feder gesteckt und hat dann gleich erstmal auf das große B einen fetten Klecks gemacht. Also das ist richtig verunglückt, aber spricht aus meiner Sicht Bände und zeigt natürlich auch, die Männer damals, die die Orgel geprüft haben, die haben fleißig gearbeitet, viel gegessen und eben konnten auch mächtig feiern. Und das finde ich sehr sympathisch und macht den Bach zu einem Menschen.
Ja, es gibt viele Bilder, die wir hier besprechen könnten. Dafür reicht aber gar nicht die Zeit aus. Ich würde vielleicht ein Bild ansprechen, was kaum bekannt ist, weil es auch vor kurzem erst aufgetaucht ist, nämlich das Porträt eines Organisten, das vielleicht Bach darstellen könnte, und zwar als junger Mann. Das ist datiert auf den Anfang des 18. Jahrhunderts. Erzähl doch mal was bitte zu diesem Gemälde.
Ja, also das fasziniert mich unglaublich. Also die Geschichte ist die, vor 5, 6 Jahren bekamen wir als Bach-Archiv angeboten von einem Antiquar aus Süddeutschland das Porträt eines ganz offensichtlich Organisten, was noch nie jemals ein Bachforscher gesehen hat. Und auf der Rückseite des Porträts hat eine alte Hand, wir würden sagen spätes 18. Jahrhundert, geschrieben: Der Organist und Orgelbauer Bach, gestorben den 28. Juli 1750. So. Und was wir aber sehen vorne drauf, ist ein junger Mensch, lange, dunkle, ja, fast schwarze Haare, ganz eindeutig ein Organist, weil er steht vor einer Orgel, hat auch eine Notenrolle in der Hand und guckt ganz genialisch so nach rechts oben. Also der sieht nicht unbedingt sympathisch aus, aber er sieht besessen aus. Und das Bemerkenswerte an diesem Bild finde ich, dass es unsere Erwartungen an ein unbekanntes Bach-Porträt überhaupt nicht erfüllt. Man muss dazu sagen, es gibt ja so 6, 7 Bach-Bilder, die herumschwirren, wo man nicht hundertprozentig weiß, ob er es ist. Die Geschichte von diesen Porträts ist in der Regel, irgendjemand sagt, der Ende des 19. oder im frühen 20. Jahrhundert, hier, das ist ein etwas feist aussehender Mann aus dem Barock mit Perücke und Doppelkinn. Aha, muss Bach sein. Und in der Regel ist es wirklich höchst fraglich, ob diese Bilder Johann Sebastian Bach zeigen. Dieses Porträt hier muss tatsächlich aus dem frühen 18., vielleicht späten 17. Jahrhundert stammen. Derjenige, der diese Beschriftung vorgenommen hat, hat ja eine etwas verballhornte Beschreibung da geliefert. Also Orgelbau ist ja Bach nicht gewesen. Also ganz sicher wollte er damit jetzt nicht eine falsche Fährte legen. Aber er wusste irgendwas und hat das da eben hinten drauf geschrieben. Und tatsächlich, all das, was ich weiß von dem jungen Johann Sebastian Bach, traue ich diesem Menschen zu, den ich da auf dem Bild sehe. Also man muss sich das wirklich unbedingt mal anschauen. Ich hoffe sehr, dass wir es vielleicht doch mal noch belegen können, dass es tatsächlich Bach ist, Johann Sebastian Bach. Es könnte natürlich auch sein, dass es irgendein anderes Mitglied der Bach-Familie ist, aber kurzum, eigentlich ist es total das Bild zu dem Charakter, den uns die Dokumente zeichnen.
Das ist also ein Bild von 141 in dieser neuen Bildbiografie, die Michael Maul geschrieben hat, die heute erscheint beim Lehmstedt Verlag in Leipzig. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, man kommt dem Bach ein gutes Stück näher, und zwar nicht nur dem Musiker Bach, sondern auch dem Menschen Bach, wenn man dieses Buch liest und die Bilder betrachtet. Es gibt witzige Überschriften zwischendurch, die immer wieder neugierig machen, zum Beispiel Bachs Hochzeit und ein Todesfall, oder besonders schön finde ich auch die große Nachtmusik, gemeint sind die Goldberg-Variationen. Also lassen Sie sich da ruhig überraschen von diesem Buch. Und ich würde dir gerne noch eine Abschlussfrage stellen. Ich habe gerade gesagt, ich hatte das Gefühl, Bach näher zu kommen. Hattest du auch das Gefühl, während der Arbeit an diesem Buch, dem Komponisten, aber auch dem Privatmann Bach ein bisschen näher zu kommen?
Ja, absolut. Und ich muss aber auch gestehen, also vielleicht nicht erst durch dieses Buch, weil so als ein Bachforscher, der diese Musik liebt und aus dieser Liebe heraus das Bedürfnis hat, mehr über diesen Menschen zu erfahren, versuche ich schon jetzt seit nunmehr ja 20 Jahren meines Forscherlebens diesem Bach auf die Spur zu kommen. Und durch dieses Buch, wo ich jetzt die Chance hatte, den Gang durchs Leben zu gehen, ist mir doch nochmal klar geworden, was der alles erlebt hat. Also ich glaube, die ersten 30, 35 Jahre, das ist wirklich eine ganz geradlinige Erfolgsgeschichte. Ich sage jetzt mal ganz platt übertragen, vom Tellerwäscher zum Millionär. Der hatte wirklich keinen leichten Start, dadurch, dass die Eltern sterben. Der hat sich unfassbar viel da selbst erarbeitet und sich ganz an die Spitze gebracht. Ich meine, in Weimar mit noch nicht einmal 30 Jahren hatte er die beste Organistenstelle Thürings und ging plötzlich weit über das karrieremäßig hinaus, was die ganze Musikerfamilie Bach bislang erreicht hatte. Und doch sieht man dann, dass er eben in 1730er, 40er Jahren, das ist mein Bild und das versuche ich auch so ein bisschen zu transportieren, irgendwo auch scheitert, weil in seinem täglichen Leben ist er Thomaskantor. Da wird er mehr geduldet als geliebt von seinen Vorgesetzten. Und er selber stellt sich aber auch, glaube ich, nicht besonders geschickt an, mit seinen Gegnern mal irgendwie sich an den Tisch zu setzen, mit seinen Partnern einen Kompromiss auszuhandeln. Er igelt sich da mehr ein, widmet sich anderen Projekten zu. Wir können einerseits glücklich darüber sein, sonst gäbe es Stücke wie die Kunst der Fuge und vielleicht auch die besagten Goldberg-Variationen nicht. Oder eben auch all das, was er dann im Collegium Musicum gemacht hat. Auf der anderen Seite hat darunter, glaube ich, die Kreativität auf dem Feld der Kirchenmusik schon gelitten. Und ich wünsche immer dem Bach, Mensch, hättest du es doch mal irgendwie hingekriegt, dich zu arrangieren, dann hättest du schönere Arbeitsbedingungen gehabt und wer weiß, was dann deiner Feder noch so entsprungen wäre. Aber das ist wirklich Meckern auf sehr hohem Niveau. Also ich hoffe, man kann das wirklich in diesem Buch ein bisschen nachempfinden, wie sich dieses Leben entwickelt, wie dann auch der Bach, also das ist auch etwas, was man nicht so richtig in den Kopf will, der stirbt am 28. Juli 1750. Wir haben den Abkündigungszettel, der sich erhalten hat, abgebildet. Und das Fazit, was man in der Ratsstube fällt, weniger Tage nach Bachs Tod, als die Ratsherren zusammentreten und beraten, wie es jetzt weitergeht, da resümiert der Bürgermeister Stieglitz, der wirklich dem Bach jahrelang das Leben schwer gemacht hat. Bach mag zwar wohl ein großer Musikus gewesen sein, aber ein Schulmann war er nicht. Die Schule braucht einen Schulmann. Also das ist sozusagen das Fazit. Und dass die absolut nicht erahnt haben, was für ein Pfund Johann Sebastian Bach einerseits der Stadt Leipzig hinterlassen hat, aber überhaupt der ganzen Welt, das ist schon erstaunlich. Ich versuche dann ja noch auf 2, 3 Seiten so ein bisschen aufzureißen, die maßgeblichen Momente der Rezeptionsgeschichte, der Wiederentdeckungsgeschichte. Aber ich glaube, also insgesamt ist es doch, hoffe ich, eine spannende Reise, die auf zweierlei Arten funktionieren soll, sie zu lesen. Man kann dieses Buch wirklich von vorn nach hinten lesen als eine Biografie, wo die Dinge aufeinander aufbauen. Aber ich glaube, dass es auch gut funktioniert, dieses Buch als so eine Art Schmökerwiese zu nutzen, als etwas, wo man immer mal aufblättert, sich eine Geschichte durchliest und dann hoffentlich, auch das war mein Vorsatz und ich würde mich freuen, wenn das eintrifft, viel Inspiration erhält und das dringende Bedürfnis danach hat, sich Werke von Bach, die da besprochen werden, über die ich schwärme, auch wirklich mal selber anzuhören. Also wenn das gelingen würde, wäre ich der glücklichste Mensch der Welt.
Das wünsche ich dir natürlich von ganzem Herzen. Und ich kann vielleicht noch mal gespannt machen auf die letzte Abbildung deines Buches. Da sage ich jetzt nicht, was zu sehen ist, aber das ist eine ordentliche Überraschung, die auch einiges, was davor steht, so ein bisschen relativiert.
Ganz genau. Und wenn ich das noch ergänzen darf, der Bach hat ja in seinem angeblich letzten Werk dieser unvollendeten Fuga a tre soggetti aus der Kunst der Fuge seine musikalische Signatur hinterlassen. Und in dem Text zu diesem letzten Bild, da habe ich auch meine Signatur hinterlassen. Aber das soll der Leser genauer herausfinden. Albert Einstein spielt da auch eine Rolle. Punkt.
Mehr sagen wir nicht. Erschienen ist also diese Bildbiografie von Michael Maul beim Lehmstedt Verlag in Leipzig. Michael, vielen Dank für dieses Gespräch.
Vielen Dank, lieber Bernhard.